Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Bei uns geht es heute vor allem um Festivals und Veranstaltungen. Und dabei legen wir einen Fokus auf das Thema Demokratie. Zum Beispiel geht es um ein sehr kleines Festival namens Salon Libertatia. Lebt die Salonkultur? Debatten sind ausdrücklich erwünscht und dieses Festival stellt sich unter anderem die Frage, wie man demokratische Strukturen schützen kann. Schließt an das Cozy Festival nächstes Wochenende im Schloss Dornburg. Dürfte sich so anhören.
Take it down.
Und dieses Festival befindet sich in Sachsen-Anhalt und deshalb interessiert uns, wie Sie auf die kommenden Landtagswahlen blicken. Los geht es aber mit dem CSD in Rathenow. Dem wurden nämlich die Fördermittel gestrichen. Warum und wie gehen Sie damit um? Das erfahren Sie alles gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Ein bisschen über eine Woche ist es jetzt her, der Anschlag auf den CSD in Berlin. Wir haben auch ausführlich in unserem Popkultur-Wochentalk über politische Solidaritätsbekundungen gesprochen, warum sie teilweise so schal klingen oder klangen und wie Empathie vor allem auch mit den Opfern möglich sein könnte. Finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App. In Rathenow im Landkreis Havelland in Brandenburg machen sich die Organisatoren jetzt Sorgen um ihren CSD, denn die Fördermittel für ihre Veranstaltungen wurden kurzfristig abgesagt. Und das gerade vor dem Hintergrund, dass ja gerade die Politik sich zumindest versucht, solidarisch zu zeigen, hat einen ja doch bitteren Beigeschmack. Über die Situation spreche ich mit Dennis Driebusch, Vorsitzender des Kinder- und Jugendparlaments Rathenow und Organisator des CSD. Herzlich willkommen hier bei uns in Kompressor.
Hallo.
Ja, bereits zweimal haben Sie den CSD schon organisiert. Beschreiben Sie doch mal, warum der so wichtig für Rathenow ist und wie es einfach auch so war.
Also wir zum dritten Mal möchten wir den Christopher Street Day in Rathenow organisieren, einfach weil es wichtig ist, Sichtbarkeit zu zeigen für die queere Community. Und mit Blick auf die Situation, den Anschlag auf den Berliner CSD, ist nochmal deutlich geworden, dass queere Sichtbarkeit wichtiger denn je ist. Wir wollen zeigen, dass Rathenow, vor allem der ländliche Raum in Ostdeutschland, immer noch offen ist für queere Menschen. Und wir wollen zeigen, Inklusion, Demokratie, Freiheit ist uns wichtig. Ich habe in Rathenow häufiger jetzt gehört, dass der CSD vor Ort die einzige Veranstaltung ist, die noch für Demokratie steht. Wir haben keine anderen Veranstaltungen mehr in dieser Art. Und auch deswegen sehe ich da eine große gesellschaftliche Verantwortung.
Ja, was ist denn passiert? Warum fließt das Fördergeld jetzt nicht mehr?
Ja, wir haben uns womöglich darauf verlassen, dass die lokale Partnerschaft für Demokratie, die PFD Westhavelland und Nauen, uns wie die letzten beiden Jahre auch fördert mit seinen Fördergeldern aus dem Programm Demokratie leben. Und leider haben wir jetzt eine Absage bekommen. Denn die Regiestelle vom Bund, die ja diese ganzen Anträge nochmal überprüft, hat jetzt uns geantwortet und gesagt, dass genehmigte Demonstrationen und alle deren Teilmaßnahmen nicht förderfähig sind. Wie das die letzten beiden Jahre funktioniert hat, frage ich mich auch. Aber nun ja, wir müssen in die Zukunft schauen und über die PFD ist eine Finanzierung wahrscheinlich nicht möglich.
Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin hat Karin Prien ja angekündigt, 5 Millionen Euro für Deradikalisierungsprogramme zur Verfügung zu stellen, ebenfalls aus dem Etat von Demokratie leben. Und sie hat ja auch bereits im März schon angekündigt, das neu aufzustellen und auch da neue Förderrichtlinien zu erarbeiten. Jetzt fehlen Ihnen 1.000 Euro. Wofür brauchen Sie das Geld genau und wie bewerten Sie die Umstrukturierung?
Also es fehlen uns Minimum 1.000 Euro. Wir haben gesagt 1.000 Euro, um überhaupt eine Veranstaltung zu gewährleisten. Beantragt haben wir sogar 2.500 Euro aus der Partnerschaft für Demokratie. Und das Geld ist vor allem für Sicherheit. Wir haben mindestens 500 Euro eingeplant für Sicherheitskräfte, die an dem Tag dabei sind, zusätzlich zur Polizei, wie es gedacht war. Wir haben Ausgaben für das Bühnenprogramm, Gage an die Künstler, die dann vor Ort auftreten und natürlich die Öffentlichkeitsarbeit. Und insgesamt kommen wir dann auf eigentlich 2.500 Euro.
Und Sie haben angekündigt, auch wenn er jetzt stattfinden wird oder kann am 12. September, dass dies der letzte CSD sein wird, den Sie organisieren. Warum?
Ich ziehe mich heraus aus persönlichen Gründen. Ich habe mit meiner Arbeit zu tun, mit meinem dualen Studium und möchte mich darauf fokussieren. Und des Weiteren sehe ich für mich Bedarf darin, mich auch in anderen Gebieten zu engagieren persönlich. Also wir vom Kinder- und Jugendparlament organisieren jetzt den dritten CSD und wir möchten uns wieder darauf fokussieren, neue Projekte zu erschaffen. Auch in der Hoffnung, dass es andere Menschen geben wird in Rathen und der Umgebung im Havelland, die bereit sind, in meine Fußstapfen so zu treten und selber Verantwortung zu übernehmen und ja, den CSD weiterhin am Leben zu halten.
Ja, ich wollte gerade fragen, wird es denn ohne staatliche Förderung überhaupt weiterhin einen CSD in Rathenow geben?
Da werde ich ganz klar antworten, ja. Wie ich habe jetzt in den letzten paar Stunden, wo jetzt das ein bisschen explodiert ist, diese Schlagzeile, dass der CSD Rathenow nicht finanziert wird, so viele Mails erhalten und so viele Dutzende Anfragen auf unseren Kanälen, dass die Leute spenden wollen. Also da möchten wir aber klar sagen, dass wir zumindest jetzt noch darauf verzichten wollen, auf diese Spenden. Wir wollen erst schauen, ob wir andere Förderprogramme, öffentliche Förderprogramme bedienen könnten, damit die Leute nicht aus ihrer eigenen Tasche zahlen müssen. Aber falls daraus nichts wird, werden wir noch einen Spendenaufruf starten. Und ich glaube, zukünftig werden wir zumindest über diese Weise auch künftig CSDs in Rathenow organisieren können.
Sagt Organisator des CSD in Rathenow, Dennis Driebusch, über die aktuelle Situation. Ich danke Ihnen für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
In unserer Reihe Gute Orte für Kultur zoomen wir uns rein in subkulturelle, coole Orte und Einrichtungen, und zwar jenseits der großen Metropolen. Auch mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt beschäftigen wir uns aktuell mit Orten, die sich gegen Rechtsextremismus zur Wehr setzen. So wie in Dornburg, ein kleines Dorf an der Elbe. Dort findet dieses Wochenende ein Festival statt, und zwar das Cozy Festival.
And so because I like that this festival is very diverse and you can show different kinds of art.
Derselben, also als ob sie alles eins wären. Es fühlt sich einfach so an. Jeden, den du anlächelst, lächelt zurück.
Ja, mitten im historischen Schloss Dornburg kommen viele junge Menschen zusammen. Es wird bestimmt kuschelig. Cozy meint aber auch Contrasts in Symbiosis, also Gegensätze feiern und zu etwas Neuem verbinden. Welche Kraft dahinter steckt und wie sie durch das Festival sich auch für eine wehrhafte Demokratie einsetzen, das sagen uns Festivalorganisator Marcel Böge, Vorstand des Vereins Love Foundation, sowie Robert Westphal macht das Programmmanagement und hat es auch kuratiert. Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo.
Hallöchen.
Ja, erstmal ist natürlich die Lage interessant. Wie kann man sich das vorstellen? Ein Festival auf einem alten barocken Schloss aus dem 18. Jahrhundert, ein kleiner Ort. Gerne auch noch zwei Sätze zu Dornburg. Was heißt das genau?
Ja, also für uns ist natürlich ein riesengroßer Traum wahr geworden. Es ist nicht einfach nur ein Schloss, sondern es ist ein ganz, ganz besonderes Schloss, direkt vor der Eingangstür zu Magdeburg, wenn man so möchte. Wir haben hier ein Schloss, was quasi nur äußerlich größtenteils denkmalgeschützt ist, weshalb man so einem Verein wie uns einfach mal den Zutritt gewährt hat vor 3 Jahren, um uns erstmalig in diesem Schloss auszubreiten und ein Festival zu feiern. Ja, denn machen wir uns nichts vor, hätte ich ein Schloss, würde ich mir wahrscheinlich auch überlegen, wen ich da so reinlasse und was die da so machen. Und wir durften eben im ersten Jahr da beweisen, dass wir mit dem Kulturerbe sehr gut umgehen können. Und daher befinden wir uns jetzt im dritten Jahr, haben da eben ein Dorf mit weniger als 300 Einwohnern. Und man kann sich vorstellen, ne, dieses Schloss im Dorf ist natürlich ihr Ein und Alles. Das heißt, auch wir wurden da die ersten Jahre kritisch beäugt, ob wir damit auch vernünftig umgehen. Und das haben wir geschafft. Und das ist etwas Besonderes, weil wir eben ja direkt durch das Dorf in die Pforte des Schlosses fahren und ja eigentlich mitten im Dorf sind und feiern. Und ja, das seit 3 Jahren sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, also ihr bietet ja auch Workshops und Talks an und das ganze Schloss verwandelt sich in eine Kunstausstellung. Aber weil auch gerade der Begriff Kulturerbe fiel, das Gebäude hat ja auch eine besondere Geschichte, ist ein Ort früherer NS-Gewalt, kaum präsent in der deutschen Erinnerungskultur. Wieso findet eure Veranstaltung genau dort statt und befasst sich das Festival in irgendeiner Form mit der Vergangenheit?
Ja, selbstverständlich, denn für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass hier die Geschichte nicht vergessen wird, denn es ist sehr viel düstere Geschichte auch in diesem Schloss. Wir hatten hier während der NS-Zeit eben, Dr. Josef Schlein wurde dort im Keller quasi des Schlosses gefoltert und im Nachhinein kam die DDR und hat eben dort ebenfalls Regimefeinde gefoltert. Aber es ist ein Schloss, was eben, ja, wo eine Zeit lang interessante Dinge getrieben wurden und ja, die Ist-Situation jetzt für uns sich wunderbar anbot für ein Festival. Dornburg selbst war einst bekannt eben auch für diesen Fußballverein, der dort aus der Sportliga entfernt wurde, als einziger Verein jemals. Auch wenn das Problem nur verschoben wurde und selbige Leute jetzt in Gnadau aktiv sind, haben wir vor Ort natürlich das nicht mehr direkt vom Schloss. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Festival, was wir gestartet haben ausgrund der Liebe zur Kunst und Kultur. Und schon im ersten Jahr wurden wir quasi genötigt, politisiert zu werden, weil wir angegriffen wurden, obwohl wir uns nie jemandem entgegengestellt haben. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas anderes, als beispielsweise in Magdeburg zu veranstalten, weil hier eben das, was wir tun, eher öfter vorkommt. Und dort drüben in der ländlichen Region quasi, sind wir schon ein herausragendes Projekt, auch jetzt mittlerweile bei der Größe. Und so haben wir Aufmerksamkeit erlangt von Menschen, die das, was wir machen, eben nicht als positiv erachten. Und das ist eben wahrscheinlich die Besonderheit dort in der Region.
Ja, also vielleicht nochmal als kurze Ergänzung. Dornburg wurde überregional bekannt durch seinen ehemaligen Fußballverein, habt ihr gerade angesprochen, in dem militante Neonazis spielten und dann auch schließlich offiziell vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Du hast gerade auch das Stichwort geliefert, wie es um die Sicherheit steht. Ich habe vergangene Woche mit dem Geschäftsführer der ZORA, Interkulturelles Zentrum in Halberstadt, gesprochen, ebenfalls in Sachsen-Anhalt. Und die sind auch bestürzt, beziehungsweise er war sehr angefasst von den Anfeindungen und Attacken von rechts, wenngleich es eine starke Zivilgesellschaft gibt. Vielleicht auch mit Blick auf das Festival, wie steht es da um die Sicherheit und wie ist die Situation insgesamt?
Bezüglich der Sicherheit mussten wir uns bisher keine Gedanken machen. Gehen wir vom Schlimmsten immer aus und wollen uns dagegen natürlich absichern. Bis jetzt wurden wir aber von allem verschont. Wir haben im Gegenteil sogar einen positiven Wandel eher zu beobachten, als dass wir Probleme sehen. Menschen, die aus dem Dorf damals vielleicht bei so einem Fußballverein mitgemacht haben, weil es das einzige Angebot auf dem Dorf war, sind nun unter anderem auch bei uns aktiv. Man gibt den Leuten eine Chance, zeigt ihnen, dass es eben auch andere Sachen gibt. Und wir haben auf jeden Fall eine Person schon dabei, die aus dem militanten Bereich in den künstlerischen Bereich geswappt ist und bei uns jetzt eben was Positives tut. Und ich glaube, das ist genau das, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf die Leute, sondern wir geben ihnen die Chance, machen die Tür auf und sagen, kommt mit, beweist euch, zeigt, dass ihr hier reinpasst. Und mit dieser Herangehensweise haben wir eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also nicht nur bei Jüngeren, sondern auch bei den Bewohnern des Dorfes, die eben eingeladen sind, vorbeizukommen. Es ist eher ein mehr und mehr wachsendes Verständnis für das Projekt, für das, was wir tun und auch für die Art, wie wir vielleicht leben.
Das stimmt ja sogar ein wenig hoffnungsvoll. Wer kommt denn eigentlich alles zum Festival? Von weit angereist oder auch aus der Umgebung? Es ist ja ein doch tatsächlich überschaubares Dorf, wenn es um 300 BewohnerInnen geht.
Ja, das Festival, das ist an sich eine kleine internationale Kulturase mitten im ländlichen Raum tatsächlich. Das ist ein ganz bunter Mix aus lokalen Leuten, aber auch ganz vielen Menschen außerhalb des Bundeslandes, aber auch aus dem europäischen Ausland. Wir haben Tickets verkauft nach Australien, Kanada. Das ist schon der Wahnsinn, wie international letztendlich tatsächlich das Festival erstens auf der Besucherebene aufgebaut aufgestellt ist und zweitens auch auf der künstlerischen Ebene. Das ist wirklich ein ganz buntes Portfolio, aber immer eben mit Rückgriff, mit der Verankerung auch auf das Hier und Jetzt, auch auf das Land und auch auf der künstlerischen Ebene haben wir auch versucht, eben nicht nur ja die großen internationalen HeadlinerInnen zu buchen, sondern vor allem auch Newcomern die Chance zu geben, sich präsentieren zu können, wo eventuell auch sonst normalerweise Schwierigkeiten bestehen und diese Plattform eben nicht vorhanden ist. Und da wollen wir gerne diese Brücke schlagen eben zwischen international und lokal.
Ich habe ja schon eingangs gesagt, COSY steht für Contrasts in Symbiosis. Vielleicht können wir nochmal über das ja auch übergeordnete Motto sprechen. Was verbirgt sich dahinter und was erhofft ihr euch, was die Leute vom Festival mitnehmen?
Ja, also in diesem Jahr feiern wir bereits unsere dritte Auflage des COSY Festivals. Wir sind derzeit auch ausverkauft. Es gibt nur noch UnterstützerInnen-Tickets, was uns ganz stolz macht. Angetrieben von dem Bedürfnis, etwas Zugängliches, etwas Offenes zu schaffen, kulturelle Bildung zu vermitteln, demokratische Werte zu vermitteln, ein gemeinschaftliches Erlebnis erfahrbar zu machen. Und da in diesem Zusammenhang haben wir uns eben darauf zurückbesonnen, eben, und das sagt der Name schon, Kontrast in Symbiosen zu setzen. Ne? Dieses alte kulturelle Erbe, was wir dort vor Ort wiedergefunden haben, mit zeitgenössischer Musik zu verbinden, mit technologischer Innovation zu verbinden und eben aufzuzeigen, dass ursprünglich gedachte, ganz gegenteilige Kontraste auch wunderbar in Symbiose zusammen funktionieren. So in einem ja doch auch intensiven kulturell-künstlerischen Diskurs zu gehen und auch gesellschaftlich relevante Themen zu verhandeln.
Dieses Wochenende findet auf dem Schloss Dornburg das COSY Festival statt. Ich sprach mit den Festivalorganisatoren Marcel Böge und Robert Westphal vom Verein Love Foundation. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank. Dankeschön.
Selber machen.
Ja. Was passiert, wenn Menschen Dinge einfach mal selber in die Hand nehmen, einfach machen? Ein Festival zum Beispiel, das komplett ehrenamtlich entsteht, vom Booking über das Catering bis zum Auf- und Abbau. Der Salon Libertatia ist so entstanden, im 200-Seelendorf Auen im Hunsrück. Alle zwei Jahre im Juli kommen hier ca. 250 Menschen aus den umliegenden Dörfern, aber auch aus größeren Städten wie Frankfurt am Main oder auch Mannheim zusammen, um natürlich zu feiern, aber auch um darüber zu diskutieren, wie wir als Gemeinschaft zusammenleben wollen. Anke van de Weijer war für uns bei der diesjährigen Ausgabe dabei.
Das Festivalgelände ist kleiner als ein Fußballplatz. Auf der Wiese am Waldrand steht eine kniehohe Bühne. Dazu ein paar Stände mit Essen, Getränken und eine Ausstellung zu Klimawandel und Fake News. Außerdem gibt es eine kleine Halle, in der ein Workshop und Talks stattfinden. Es fühlt sich ein bisschen an wie bei einem Familientreffen oder Sommercamp. Kinder rennen rum, Eltern sitzen auf Bänken im Schatten und trinken ein Getränk. Die Bühne des Festivals ist eigentlich eher ein Pavillonzelt. An der Decke hängt eine bunte Lichterkette. Links und rechts Blumen in Bierflaschen und hinten ein Banner mit dem Festivalschriftzug. In der Mitte der Bühne hat Emma ihre Turntables aufgebaut und legt zum Start des Festivals entspannten Elektro auf. Sie trägt hochgebundene rotblonde Haare, eine transparente Kunststoffbrille und ein blaues Tanktop. Als DJ schätzt sie, dass sie hier mit dem Publikum wortwörtlich auf Augenhöhe ist. Gerade liegen die meisten aber eh noch entspannt auf der Wiese.
Ich mag das auch eher so mittendrin zu stehen und nicht auf der Bühne dann zwingend so weit oben. Das fühlt sich dann irgendwie so distanziert an. Deshalb, ich bin pro Bierzelt.
Emma legt beim Festival nicht nur auf, sondern beteiligt sich am Aufbau und ist immer dabei, wenn was zu tun ist. Als ein Sonnensegel gespannt wird, weil die Sonne zu sehr knallt, da packt sie ohne nachzudenken mit an, zuckt mit den Schultern und sagt, selber machen, ne? Dieses Selbermachen gibt ihr viel.
Wir sind ein total engagiertes Team, was sich immer weiter vergrößert. Und ja, wir stampfen hier immer von 0 auf 100 alles selbst aus dem Boden. Und das fühlt sich immer nach viel Selbstwirksamkeit an. Ich glaube, das das macht das so für mich aus. Ich wünsche mich dahin zurück, wo es nach vorne geht. Das Festival will nicht nur ein Ort für Musik sein, sondern auch für Diskurs. Der Name Salon Libertatia, der bezieht sich zum einen auf ein Album der österreichischen Band Japanik von 2014. Auf Libertatia geht es um einen fiktiven Staat, in dem es keinen Privatbesitz gibt, erzählt Festivalgründer Norman Schäfer.
Die Band wollte damit auch ein Zeichen setzen, nicht mehr nur anklagen, was schiefläuft, sondern auch Impulse setzen, um in die Handlung zu kommen, beziehungsweise um überhaupt Vorstellungsräume zu erschaffen, in denen Zukunft gedacht und letzten Endes auch verwirklicht werden kann.
Die zweite Inspiration für den Salon Libertatia, die Salonkultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Heißt, Debatten und Austausch sind beim Salon Libertatia ausdrücklich erwünscht. Direkt nach Emma Set gibt es einen Workshop, in dem es um die Frage geht, wie können wir demokratische Strukturen schützen, bevor sie ins Wanken geraten. Mit Christopher Vogel von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Hessen wird in einem Stuhlkreis sitzend zum Beispiel darüber diskutiert, wie wichtig die Pressefreiheit für die Demokratie ist. Am Infostand des Vereins Omas gegen Rechts stehen eigentlich immer Menschen, die im Gespräch miteinander sind. Eine dieser Omas gegen Rechts ist Dorothea, die sich vor allem über den Kontakt mit jüngeren Menschen freut.
Ich finde es sehr ermutigend, weil hier auch viele Leute sind, die in der gleichen Richtung gehen wollen und wo man sich mitteilen kann. Wir sind ja schon etwas älter. Wir freuen uns immer, wenn wir junge Leute treffen, die in die gleiche Richtung denken wie wir.
Auch Festivalbesucher Johannes schätzt die Mischung aus Party und Diskurs.
Wir finden die Initiative gut, den Event gut und einmal im Jahr kommen dann ganz viele aus Mannheim immer hierher nach Auen zum Feiern, zum Diskutieren. Wir helfen auch mit und so weiter. Das ist also immer so ein Pflichttermin im Jahr.
Es sind aber nicht nur Freunde und Familie, die zum Festival kommen. Weil der Eintritt ausschließlich über Spenden läuft, kann man einfach rauf und runter vom Gelände laufen, wie man mag. Manchmal machen zum Beispiel spontan Leute Halt, die eigentlich auf einer Fahrradtour sind und schauen sich um, was hier los ist. Kein Ticketverkauf heißt aber auch, dass vorher eigentlich niemand so richtig sagen kann, wie viele Leute kommen, sagt Norman Schäfer.
Das ist heute so eine Wunderkiste.
Spätestens am frühen Abend ist der Festivalplatz angenehm voll. Offen und spontan ist das Festival. Als der Workshop länger dauert, da fängt die Band, die eigentlich schon spielen wollte, ein paar Minuten später an. Für Organisator Norman Schäfer wäre das in den ersten Festivaljahren noch ein No-Go gewesen. Heute ist er entspannter.
Früher war ich schon eher perfektionistisch, da musste wirklich alles bis ins kleinste Detail stimmen. Und da denke ich aber, wir haben keine Zeit mehr für Perfektionismus. Wir müssen die Dinge auch ergebnisoffen an den Start bringen. Und das funktioniert tatsächlich auch erstaunlich gut.
Das eigene Festival, der Salon Libertatia im Hunsrück aus unserer Sommerreihe selber machen. Wenn es vor allem um Popkultur geht, suchen viele ihren Weg über Social Media und oder das Netz. Und da sind wir auf einen Newsletter gestoßen, mit dem wir uns jetzt ausführlich beschäftigen in
Das Lesen der Anderen.
Genau, denn Newsletter werden immer beliebter, vor allem auf der Plattform Substack. Und Glowdown ist ein Newsletter, der erscheint 1 bis 2 Mal im Monat und versorgt seine Leserschaft mit News, Gossip rund ums Thema Popkultur. Es geht also auch um Fashion oder Gegenwartsphänomene. Und das, wie ich finde, auf eine sehr ironische Art. Der aktuelle Newsletter heißt Rentenissue und hat Madonna mit Ronaldo und Ronaldinho. Sie erinnern sich von ihrem Auftritt während der Fußball-WM auf dem Cover und eine der Macherinnen ist Sophia Hubel, jetzt bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, lass uns über euer Cover sprechen, beziehungsweise über das Thema Rente. Wenn ich es mir angucke, das Cover, dann habe ich nicht das Gefühl, dass wir da Menschen haben, die sich Sorgen um ihren Rentenbescheid machen. Was hat es damit auf sich?
Genau, also Rente würde man ja erstmal nicht unbedingt mit Popkultur in Verbindung bringen. Aber es gab eben in letzter Zeit große Auftritte von diversen Rentnerinnen, unter anderem Madonna und Ronaldinho. Und genau, uns betrifft das Thema aber auf jeden Fall. Unsere Eltern gingen gerade jeweils in Rente. Und wir haben gleichzeitig die postalische Vorankündigung über eine 300-Euro-Rente bekommen. Und damit schlittern wir schon so ein bisschen von Quarter-Life Richtung Midlife-Crisis. Und gleichzeitig beschäftigt uns natürlich auch die Debatte um die Rentenreform, wo es nicht gut aussieht auf jeden Fall. Und so entstehen bei Glowdown meistens die Themen. Uns beschäftigt was als Freundinnen. Wir sind im selben Hyperfokus. Es kann eben ein popkulturelles Phänomen, eine gesellschaftspolitische Frage, wie jetzt bei Rente sein. Und dann entwickeln wir daraus eine Newsletter-Ausgabe, die monothematisch ist und dann auf jeden Fall in der Popkultur verortet ist. Und wichtig ist uns dabei, immer eine tiefgründige Recherche auch zu liefern, eine popkulturelle Analyse, aber eben auch dieser amüsierte persönliche Blick auf den jeweiligen Schwerpunkt. Wir arbeiten uns bei Glowdown auf jeden Fall am Genre Klatschmagazin so ironisch ab. Und bei Rente ist es jetzt dann zum Beispiel der Take, es ist nie zu spät entdeckt zu werden, und wir featuren unter anderem Nora Stiefvater, der eigentlich Gebietsleiter bei einer Autobank ist und dann mit 64 die Zweitkarriere als Model bei einem gehypten Berliner Label startet.
Ja, also vielleicht auch da einmal, wenn ich kurz einhaken dürfte, es ist ja ein wirklich sehr lakonisch geführtes Interview. Er ist jetzt sozusagen als Silver Ager Model geworden. Ich habe auch ein kleines Zitat mitgebracht über den Make-up-Artist. Da steht an einer Stelle, er wischte, puderte, malte an mir rum, als sei ich ein Gemälde von Vermeer. Also wirklich sehr witzig. Aber ihr beschäftigt euch auch gleichzeitig mit der Screentime von RentnerInnen und einer Frau im Wald namens Britta.
Genau. Bei der Screentime ist uns eben aufgefallen, dass seit Monaten über Social-Media-Verbote von Jugendlichen diskutiert wird, aber gleichzeitig Rentner und Rentnerinnen auch genauso vor Pasta-Reels kleben. Und Nora Voigt, wir machen den Newsletter eben gemeinsam, ist dann der Frage nachgegangen und hat sich gefragt, ob hier ein Problem heranwächst, das eigentlich niemand auf dem Schirm hat. Und Fakt ist ja auf jeden Fall, die Babyboomer sind die erste Generation, die ihre Rente in einer voll digitalisierten Welt verbringen wird. Aber natürlich im Vergleich zu Jugendlichen, wo der Fokus drauf liegt, gibt es relativ wenig Studien, obwohl eben Expertinnen schon vor Epic Screen Sessions bei RentnerInnen warnen.
Interessant. Vielleicht auch nochmal zur Plattform und dem Newsletter Substack. Alle, die damit nicht so vertraut sind, das ist eine Plattform für Menschen, um zu lesen, zu schreiben, gelesen zu werden. Und das ohne die, ich nenne es mal Social Media Hektik. Kann man es so ungefähr erklären?
Ja, ich habe schon den Eindruck, Substack ist auf jeden Fall eine ausgeruhtere Plattform im Vergleich zu TikTok und Instagram. Und es ist eben, gibt diese Möglichkeit, Newsletter per Mail zu abonnieren. Also um einen Substack-Newsletter zu empfangen, muss man gar nicht unbedingt einen Account auf dieser Plattform haben. Und Substack gibt es erst 2017, es hat sich vor allen Dingen in den USA etabliert und gibt einfach vielen Autorinnen die Möglichkeit zu experimentieren und kreativ auch in den Formaten zu sein. Ich habe immer das Gefühl, in den USA hat gefühlt jede Autorin ein Substack. Es gibt berühmte Autorinnen wie Miranda July, Tessa Moschbeck und Lina Dunham, die damit auch wirklich Geld verdienen. Und wir haben jetzt das Gefühl, dass es sich langsam in Deutschland auch etabliert und immer mehr Autorinnen, KollegInnen auch auf Substack publizieren.
Ja, also ihr leistet da, wenn ich das richtig verstanden habe, auch quasi Pionierarbeit, habt vor anderthalb Jahren das Projekt gestartet. Wie ist das bei euch? Verdient ihr damit Geld? Kosten die Artikel?
Bisher noch nicht. Für uns ist es aktuell auf jeden Fall einfach ein Ort, wo wir konzeptionell arbeiten können, die Möglichkeit haben, auch mit anderen AutorInnen zu arbeiten. Perspektivisch natürlich, wenn wir auf dem Level von Miranda July sind, wird Glowdown auch was kosten.
glowdownnews.substack.com, dort wird man fündig, ist ein Newsletter für alle, die gerne witzige und kluge Texte aus der Welt der Popkultur lesen, gemacht von Nora Voigt und Sophia Hubel. Ich sprach mit Sophia hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Danke.